Gespräch.
Beim 4. Kulturfestival der deutschen Minderheit in Breslau im letzten Jahr präsentierte Hendrik von Busse seine Street Art. Im Sommer hatte er in Allenstein eine Werkstatt für Jugendliche zu Stencil, also Schablonengraffiti, geleitet. Dabei ging es auch um die Kontroversen, die Graffiti hervorrufen können. Uwe Hahnkamp hat mit Hendrik von Busse zu Stadtplanung, Bürgerbeteiligung, Graffiti und seinem Projekt in Halle Ost gesprochen.
Wie nennst du dich eigentlich, wenn du sagen würdest, so eine Art Berufsbezeichnung?
Eigentlich habe ich Stadtplanung gelernt. Und das, was ich im Moment mache, ist künstlerische Stadtentwicklung. Also versuchen, Stadtteile zu entwickeln und die Bevölkerung einzubinden in ihrer Stadtentwicklung, indem sie selber diese Stadt künstlerisch mitgestalten können.
Die Diplomarbeit habe ich nachgeguckt. Situationistische Stadtvisionen, partizipative Stadtgestaltung. Was muss man sich denn darunter vorstellen? Worum ging es denn da?
Situationisten waren eine Künstlergruppierung in den 50ern, die sich dafür einsetzten, dass die Stadt frei gestaltbar bleibt. Es waren sozusagen die ersten, die wirklich beklagt haben, dass die Stadt nur von oben geplant wird, dass die Regierung vorgibt, wie Straßen auszusehen haben, wie Häuser auszusehen haben, wie Plätze auszusehen haben. Sie haben sich dafür eingesetzt, eine Stadt zu schaffen, die der Bewohner, der die Stadt auch nutzt, selber mitgestalten kann. Dass der Mensch selber in der Stadt sich frei bewegen kann, die Strukturen der Stadt, zum Beispiel Sitzgelegenheiten und Plätze, frei gestalten kann, mobile Elemente in der Stadt, sodass der Bewohner selber für die Situation, in der er sich gerade befindet, die perfekte Situation auch in der Stadt schaffen kann. Und das hat viel mit der Partizipation zu tun, die ich mit meinem Projekt verfolgt habe, nämlich die Bevölkerung an der Stadtentwicklung teilhaben zu lassen, dass die Bevölkerung selber mitentscheiden darf, wie ihre Stadt aussehen soll. Und die Situationisten waren sozusagen das früheste Vorbild, was ich dafür gefunden habe.
Ist es jetzt in der Stadtplanung eigentlich modisch oder ist es so ein Gedanke, der den Leuten gar nicht so passt?
In den letzten 10 Jahren hat sich das schon stark entwickelt, dass die Bevölkerung schon daran teilnehmen möchte, wie ihre Stadt aussieht. Man sieht es zum Beispiel auch stark an Stuttgart 21. Es wird sich sehr stark dagegen gewehrt, dass Projekte von oben entschieden werden und die Bevölkerung nicht ausreichend informiert wird bzw. gefragt wird. Und die Graffiti- und Streetart-Bewegung, die sehr stark im Kommen ist, setzt sich auch mit der Stadt auseinander und mit der Gestaltung, mit dem Gestaltungsrecht in der Stadt. Streetartisten oder Graffiti-Maler möchten an der Gestaltung der Stadt selber teilnehmen. Die Graffiti-Bewegung signiert die Stadt selber. Das ist ein Protest gegen die Gestaltungshoheit der Regierung, die vorgibt, dass alle Häuser grau sein müssen, beziehungsweise der Eigentümer, der sein Haus in irgendeiner Art und Weise gestaltet, die der Nutzer der Stadt, bei der da gar nicht gefragt wird. Anders auch die Werbung zum Beispiel. Es wird auch sehr stark bemängelt von dieser urbanen Kunstbewegung, Graffiti und Streetart, dass die Werbung überall, wo sie möchte, weil sie das Geld hat, ihre Werbung hinpflastern darf und der Mensch sich das dann angucken muss. Werbeplakate, Werbetafeln. Und die Graffiti-Leute fragen sich, warum darf ich nicht? Nur weil ich kein Geld habe, darf ich nicht das, was ich möchte, in die Stadt machen. Aber ich muss mir jeden Tag den ganzen Werbeschmuh angucken, der auf mich hereinbricht. Sie versuchen sozusagen, die Zeichen der Stadt zu stören, indem sie selber auch Zeichen setzen, ungefragt.
Das ist unsere Stadt. Und wir gehören zu ihr. Das ist unsere Stadt.
Es gibt also richtig kunstvolle Graffitis, das kann man ja nicht abstreiten, aber es gibt auch immer wieder Leute, die einfach bloß leider schmieren und dann sozusagen das Ganze in Diskredit bringen. Wo ist jetzt da die Grenze zwischen Street Art und, man sagt ja immer, Sachbeschädigung? Das vermute ich ziemlich fließen.
Ja, also über den Kunstbegriff können wir uns hier nichts unterhalten, weil das zu lange ist. Wer sagt, dass ein einfacher Schriftzug Schmiererei ist, dem kann man vorwerfen, dass er nichts von Kalligrafie versteht, was durchaus eine angesehene Kunstform ist. Wenn man das alles vor dem Hintergrund der Werbung betrachtet, kann man sagen, egal was ich mache, sei es noch so hässlich, es ist nicht so hässlich wie die Werbung, die ich mir angucken muss und insofern künstlerisch hochwertiger. Also das ist sehr schwer, da zu differenzieren. In der Masse der Bevölkerung ist es allerdings so, dass die etwas als Kunst werten, was sie verstehen. Daher die Streetart-Sachen sind oft bildliche Motive, figürliche Motive, die der Betrachter sofort versteht, während er diese Graffiti-Zeichen oft nicht zuordnen kann, auch nicht weiß, was sie bedeuten. Und dieses Unverständnis, diese Schmierereien von dem Kunstbegriff für die Masse der Bevölkerung entfernt. Das ist eigentlich, würde ich sagen, in der breiten Bevölkerung die Meinung. Kann ich etwas erkennen? Sehe ich da Bildlichkeit drin? Kann ich mich mehr damit identifizieren und das als Kunst ansehen, weil ich es verstehe? wie wenn ich es nicht verstehe.
Das ist so genau das Problem, dass wenn so jemand überall einfach alles voll macht, ist es dann auch nicht so ganz gut, oder? Sollte man dann nicht irgendwo sagen, okay, ihr dürft hier, wir stellen euch was zur Verfügung, so wie der Werbung, kriegt ihr auch eure Flächen. Aber dann weiß ich auch bei Leuten, die Graffiti machen, dass sie das gar nicht wollen, dass so ein bisschen dieses Illegale so ein bisschen reizt. Ne?
Genau, das Illegale ist schon der Reiz. Wie gesagt, die Zeichen auch in der Stadt zu stören und damit aufmerksam zu machen, dass einfach auch an Stellen, wo es nicht genehmigt ist oder wo keiner damit rechnet oder wo es vielleicht auch unerwünscht ist, trotzdem zu zeigen, dass hier Individuen den Stadtraum wahrnehmen und diesen auch signieren. Wenn eine Person überall sein Zeichen setzt, ist es natürlich sehr dominant. Auf der anderen Seite schafft das auch einen sehr hohen Identifikationswert. Gerade für die Mitglieder der Szene ist es natürlich ein Wiedererkennungswert in der Stadt. Es ist auch eine Art Kommunikation, die stattfindet. Und diese Kommunikation ist, ich sag mal, schuld daran, dass diese Tags, wie es so schön heißt, der einfache Schriftzug in einer Linie, überall verbreitet ist. Es geht schnell und die Künstler kommunizieren so miteinander. Und dadurch kommt es, dass halt diese Schmierereien, wie sie es nannten, überall auftreten. Ein anderer Grundsatz der Graffiti-Bewegung ist, Orte zu wählen, die möglichst schwer erreichbar sind. Je schwerer der Ort ist zu erreichen, desto höher ist der Ruhm, wenn man es schafft, an diesem Ort sein Zeichen zu setzen. Die Stadt sozusagen in einer gewissen Art zu dominieren, dass man sie auskundschaftet und auch zeigt, dass man diese Orte gesehen hat und auch signieren kann.
Das ist meine Stadt. Hier kenne ich mich aus. Das ist meine Stadt.
Kommen wir mal zum anderen Projekt, bezogen auf Halle Ost. Scheint ja ein ziemlich, will ich sagen, heruntergekommenes Viertel, aber doch ziemlich strukturschwach. Da geht es darum, Farbe in ein graues Viertel zu bringen und die Leute dazu beteiligen. Zwar gerade dieses All You Can Paint. Wie ist es denn gelaufen? War die Beteiligung da groß? Da war so angedeutet, da waren ein paar Anwohner unzufrieden, weil sie nicht informiert waren. Wie ist denn das gelaufen?
Ja, es lief doch sehr zufriedenstellend. So, am Anfang gab es einige Anwohnerproteste, die aber hauptsächlich darauf hinausliefen, dass sie nicht informiert wurden und dass dieser Graffiti-Begriff halt vor allem in den älteren Bevölkerungsschichten nur stark mit diesen Schmierereien, die niemand versteht, in Verbindung gebracht wird. Wenn sich ein Graffiti-Maler, ich sag mal, mehr Zeit nimmt und an einer Fläche ein großes Bild malt mit mehreren Farben und dreidimensionalen Buchstaben, ist der Begriff Graffiti, dann ist das keine Graffiti mehr für diese Leute, dann ist das Kunst. Graffiti ist für die einfach nur das, was sie als Sachbeschädigung wahrnehmen, Schmierereien, die sie nicht verstehen. Man musste da viel kommunizieren, das war nicht einfach, Beteiligung ist nicht einfach, wir haben versucht, alle Menschen zu integrieren, wir haben Informationsveranstaltungen gemacht, da kamen nur wenige und dann, wenn es dann soweit ist, sagen die Leute, ich wurde nicht informiert. Dann haben wir den Leuten gesagt, wir haben doch Veranstaltungen gemacht, sagen die, ja. Ja, habe ich auch mitgekriegt, aber ich dachte, das passiert nicht. Das ist das Beteiligungsdilemma. Also die Leute kommen nicht, wenn man sie informieren will und wenn es dann soweit ist, beschweren sie sich. Aber nachdem wir die ersten Ergebnisse präsentiert haben, gezeigt haben, wie urbane Kunst Graffiti und Street Art auch aufwerten kann, sind die Meinungen sehr stark ins Positive gerückt. Also wir hatten keinerlei Konflikte, Auseinandersetzungen mit Polizei oder Bewohnern wegen dieser Malereien. Und der Grundgedanke dieses Festivals war ja auch leere Häuser. Häuser, die sozusagen in ihrer Gestaltung vernachlässigt werden, die auch von der Masse der Bevölkerung als nicht ansehnlich und unschön angesehen werden, die diesen Graffiti-Malern zur Verfügung zu stellen. Denn an leeren Häusern stört Graffiti sehr viel weniger Menschen als an bewohnten Häusern. Denn bewohnte Häuser haben einen Funktionscode. Das heißt, zum Beispiel eine Arztpraxis wird so gestaltet, dass man sie als Arztpraxis erkennt. Und ein Wohnhaus wird so gestaltet, dass man es als ordentliches Wohnhaus erkennt, wenn man ordentliche Mieter darin haben will. Das ist der Code, den der Eigentümer dem Haus auferlegt. Leere Häuser haben in ihrer Gestaltung keinen Code. Es ist funktionslos, es fällt vor sich hin. Das heißt, der Code wird durch die Bemalung nicht gestört. Dieser Ansatz hat dazu geführt, leere Häuser als freie Flächen für Gestaltung freizugeben. Und das stieß auf sehr positive Resonanz bei der Bevölkerung, bei der Stadtverwaltung, generationsübergreifend. Es kamen Menschen vorbei, die sich diese leeren Häuser angesehen haben und gesagt haben, was für ein tolles Prinzip es ist, leere Häuser als Leinwand zu gestalten und da diese Graffiti-Möglichkeiten zu präsentieren. Es sind eigentlich zwei Probleme oder anscheinende Probleme, nämlich Leerstand und Graffiti. Die zu einem Potenzial zusammengeformt werden, diesen Leerstand als Lebensqualität, als Freiheit aufzuzeigen, indem man der gestaltenden Bevölkerung dieses als Freiraum gibt und die das gestalten lässt, anmalen lässt.
Das war Hendrik von Busse über Bürgerbeteiligung bei der Stadtplanung, Graffiti und die Entstehung der Freiraumgalerie in Halle. Das Gespräch führte Uwe Hankamp. Die musikalische Untermalung war Meine Stadt von den Toten Hosen in der Version der Schüler aus der Grundschule Nummer 9 in Allenstein.
Interview.
Das ungewöhnlichste Instrument beim 4. Kulturfestival der deutschen Minderheit in Breslau war die Panflöte von Daria Norinska alias Sörings. Uwe Hankamp hatte die Flötistin vor dem Mikrofon und befragte sie zu ihrer Kunst.
Wie lange spielen Sie schon Panflöte? Woher kam der Anstoß dazu?
Gram od 7 lat na fletni pana. Zainspirowałam się w dzieciństwie muzyką fletnisty niemieckiego Simoniego. No i tak słuchałam jego nagrań i z biegiem czasu kupiłam sobie fletnię. Edward Simoni, ja.
Warum ausgerechnet dieses ungewöhnliche Instrument?
Najciekawsze brzmienie, które słyszałam, ma fletnia pana, no i przez to ten instrument, no. Najciekawsze brzmienie po prostu wydobywa się. Żaden inny instrument mnie tak nie zaciekawił jak ten, nie?
Haben Sie auch andere Instrumente ausprobiert?
Inne instrumenty też gram, akordeon, troszkę pianino, harmonika ustna, także próbowałam, ale ten jest, no, bardzo ciekawy.
Das Instrument hat einen warmen Ton. Der Gott Pan hat mit dem Ton seiner Flöte die Menschen angelockt. Meist wird er mit einer kleinen 10-Ton-Version dargestellt. Sie spielen mit einer Panflöte mit vielen über 20 Röhrchen. Wo ist da der Unterschied?
No, czym większe rurki, tym brzmienie jest niższe, a czym mniejsze i wąższe, to jest cieńsze, po prostu wyższy dźwięk. Zależy, jaki utwór jest grany, bo jak jest mała melodia w małej skali się mieści, no to wystarczy mały, a jak się gra już coś szerszego, albo chce się raz niżej grać, raz wyżej, żeby było ciekawiej, no to po prostu dłuższe, no.
Aus welchem Material sind diese Röhrchen? Werden unterschiedliche Hölzer verwendet und wirkt sich das auf den Klang aus?
Tak, niewielkie różnice są, ale nie próbowałam jeszcze na innej fletnie grać. Ja mam z drzewa jaworowego, jawor. Mi się wydaje, że z Simonim rozmawiałam na ten temat, powiedział, że jest obojętnie jakie drzewo, byle dobrze nastrojone. Musi być dobrze nastrojone. Bo się rozstraja też, jak miałam na przykład zatykane korkami, to się rozstraja, a ktoś ma woskiem pszczelim, to już jest na stałe. Także też zależy, jaki profesjonalny ten instrument jest.
Das Instrument muss noch gestimmt werden? Vor jedem Konzert?
Nie, raz w roku mniej więcej to się tak, jak jest ciepło, zimno, to się trochę rozstraja, nie? Profesjonalne instrumenty nie mają tego typu problem, bo wosk pszczeli już jest na stałe zakitowany, także to się nie rozstraja, no. W przyszłości marzę o takim instrumencie bardziej profesjonalnym, ale na tym też idzie wydobywać super dźwięki, nie?
Also ist das mit dem Stimmen nicht so schlimm wie mit Geige oder Kontrabass, aber ist das nicht ziemlich schwer, so in die Röhrchen zu blasen, dass ein guter Ton herauskommt? Wird einem da nicht schwarz vor den Augen, wie beim Aufblasen einer Luftmatratze?
Na początku jest trudno, to trzeba tą technikę oddechu. Teraz to już łatwo dla mnie to jest. No, wcześniej to mdlałam, także po 10 minutach już mi się ciemno robiło, no tak jak pan mówi. No trzeba ćwiczyć i ćwiczyć do oparu, no.
Sie spielen schon 7 Jahre. Wie lange dauert es, bis man einen richtigen Ton blasen kann?
U mnie akurat po roku czasie, ale u innych, no zależy jaki talent też. Osoby mają różne talenty, nie? Też te trening.
Wo haben Sie schon überall gespielt?
Raczej mniejsze sceny niż dzisiaj, ale przeważnie imprezy firmowe, bankiety, festyny, śluby, takie w Polsce. Pierwszy mój wyjazd będzie zimą do Niemiec, nie?
Erster Auftritt, erster Erfolg. Gibt es einen Komponisten, den Sie sehr mögen?
Jan Sebastian Bach. Ja też wykonawca Edith Piaf. Bardzo fajna Sängerin. Chopin jeszcze, ja słucham różnej muzyki.
Aber Chopin auch selber spielen?
Próbowałam grać na flet, no, można by było pomyśleć.
Edith Piaf hat eine Stimme, die gut zur Panflöte passt, finden Sie nicht?
Zależy jaki utwór. Musi być bardzo nastawiony na melodyjność, a nie na słowa.
Uwe Hankamp sprach mit der Panflötistin Daria Norinska über ihre Kunst. Mehr zu ihr erfahren Sie außerdem auf ihrer Internetseite www.serings.pl.